Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Es wird wieder viel über das Bürgergeld diskutiert dieser Tage. Die FDP möchte härtere Sanktionen einführen für Menschen, die Bürgergeld beziehen, also noch härtere. Denn, so heißt es dann oft, wer staatliche Unterstützung bekommt, für den sinke die Motivation zu arbeiten. Der Verdacht, dass Bürgergeldempfänger generell eine geringere Arbeitsmotivation aufweisen, denn sonst wären sie ja keine Bürgergeldempfänger, der schwingt in dieser Denkweise immer mit. Und was dabei unter den Tisch fällt, wer als arm gilt, dem wird weniger zugetraut und der wird auch weniger gefördert. Und das beginnt schon in der Schule. Nils Jon Krämer berichtet.
Ein Bürgergeld ist keine Rente, sondern es ist die Solidarität der Gesellschaft mit bedürftigen Menschen. Aber das ist keine Einbahnstraße.
Bürgergeldempfänger sind faul. Das ist ein Vorurteil, das von großen Teilen der Gesellschaft geteilt wird. Der Vorwurf lautet,
dass die Leute nicht arbeiten würden für ihr Geld, dass die Leute in der sozialen Hängematte in Anführungsstrichen leben würden, dass die Leute völligst unverdient Geld bekommen würden, unterm Strich gesagt.
Sagt Professor Daniel Burkhardt von der Universität Innsbruck. Er forscht am Institut für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt soziale Gerechtigkeit und politische Bildung. Und solche Vorurteile spielen auch im Bildungssystem eine Rolle.
Schule ist ein Teil der Gesamtgesellschaft und dementsprechend finden sich dort auch Diskriminierungsformen wieder, wie Antisemitismus, wie Rassismus und eben auch wie klassenspezifische Unterdrückungs- und Diskriminierungsformen.
Der Soziologe Pierre Bourdieu stellte letztere schon in den 1960er Jahren fest. Seinerzeit verwendete er den Begriff Klassenrassismus. Damit wollte er darauf aufmerksam machen, dass die Diskriminierung gegenüber Personen aus der Arbeiterklasse ähnlich funktioniert wie Rassismus. Heute ist der Begriff allerdings veraltet. Man redet eher von Klassismus. Diese Art Kritik verbleibt jedoch an der Oberfläche, beschreibt lediglich die Symptome und verschleiert die strukturellen Ursachen von Armut und Reichtum. Dennoch, Stereotype existieren. Damals wie heute. Und sie betreffen Menschen, die staatliche Leistung beziehen, nochmal anders als Menschen mit geringerem Einkommen.
Was Stereotype gezeigt haben, waren eben, dass Transferleistungsempfangende signifikant negativer eingeschätzt werden im Hinblick auf Verantwortungsbewusstsein, auf Leistungsbereitschaft, aber auch auf Sozialverhalten als Personen, die als einkommensarm beschrieben werden.
2023 hat Oskar Jendl von der Universität Mannheim in einer Studie Lehrkräfte und ihre Einstellung gegenüber Transferleistungsbeziehenden untersucht. Auf die Frage nach dem Ursprung ihrer Haltung gegenüber Menschen, die staatliche Unterstützung beziehen, hätten nahezu alle Studienteilnehmer auf verschiedene Fernsehformate verwiesen, in denen Transferleistungsempfänger negativ dargestellt würden. Auch soziale Netzwerke und Memes spielten eine Rolle, zum Beispiel kurze Clips von Arno Dübel.
Arbeiten? Ja. Das ist ja wohl lächerlich. Also das ist ja wohl nun wirklich lächerlich.
Er prägte das Bild des Transferleistungsbeziehers, der zu faul ist, um arbeiten zu gehen. Manche Medien bezeichneten ihn als Deutschlands frechsten Arbeitslosen.
Er ist Deutschlands glücklichster Arbeitsloser. Seit 30 Jahren tut er das, was er sagt, nämlich gar nichts.
Was Lehrkräfte von Transferleistungsbeziehenden halten, hat letztlich auch Einfluss auf den Schulalltag. Denn viele Lehrkräfte schließen von den Eltern auf deren Kinder und nehmen sie anders wahr.
Also Kinder von Sozialhilfeempfängerinnen und Empfängern sind sicherlich nicht weniger intelligent, aber sie werden sicherlich in der Schule schlechter abschneiden und zwar aufgrund von Vorurteilen und Stereotypen.
So Daniel Burkhardt. Anders ausgedrückt, die Leistung von Kindern aus armen Familien wird häufig deutlich schlechter bewertet als die gleiche Leistung von Kindern aus wohlhabenderen Familien. Laut Hochschulbildungsreport von 2020 fangen 21 von 100 Kindern aus einem nicht-akademischen Haushalt ein Studium an. Bei Akademikerkindern sind es 74 von 100 Kindern. Mehr als dreimal so viele. Die sogenannte soziale Herkunft entscheidet maßgeblich über den Bildungserfolg eines Kindes.
Das hat aber nichts mit diesen Kindern zu tun, sondern damit, wie sie eben wahrgenommen werden und wie sie benotet werden. Ob die nun begabt oder nicht sind, würde ich sagen, tut erstmal gar nichts zur Sache, sondern es ist eben eine Ideologie in dem Sinne, dass gesellschaftliche Ungleichheiten darüber naturalisiert und erklärt und legitimiert werden.
Sagt Daniel Burkhardt. In der Praxis heißt das, viele Lehrkräfte denken, dass das Leistungsvermögen der Kinder nur wenig beeinflussbar sei. Statt bestimmte Gruppen zu fördern, nehmen sie schlechte Noten bei ihnen einfach hin. In erster Linie sind Arbeiterkinder davon betroffen, Vor allem aber Kinder, deren Eltern staatliche Unterstützung beziehen. Damit das nicht passiert, gibt Oskar Jennel Kurse für Lehramtsstudierende. Gemeinsam mit ihnen reflektiert er ihre eigene Sozialisation und versucht herauszufinden, ob und warum sie über bestimmte Gruppen negativer denken. Sein Ziel: Die angehenden Lehrkräfte sollen ihre Vorurteile abbauen und fairer benoten. Denn auch er hat festgestellt, dass Lehrkräfte, die ein negatives Bild von Transferleistungsbeziehenden haben, dieses auf individuelle Verhaltensweise der Schüler zurückführen. Auf ihre angeblich geringere Bereitschaft, sich anzustrengen zum Beispiel, oder eine weniger ausgeprägte Fähigkeit, Leistung zu erbringen.
Die Lehrkräfte, die das nicht machen, die reden tendenziell mehr über auch strukturelle Benachteiligung von Transferleistungsempfangenen. Die reden dann mal über das Viertel, in dem niemand wohnen will und wo Menschen hinausgedrängt wurden. Die reden über Sozialräume, die nicht unterstützt werden.
Mit so einem Verständnis für strukturelle Ursachen von Problemen könnten Lehrkräfte auch anders ihren Unterricht gestalten. Mittlerweile wird das auch an vielen Orten im Lehramtsstudium vermittelt. Allerdings, allein Vorurteile abbauen, das reicht nicht aus. Auch Strukturen, die Armut überhaupt erst hervorbringen, müssen bekämpft werden. Daniel Burkhardt:
Die Schere zwischen Arm und Reich geht gerade in so reichen Ländern wie Deutschland immer weiter auf und sieht auch nicht so aus, als ob das sich die nächsten Jahre großartig ändern wird. Und in dem Maße nimmt auch die schulische, innerschulische Diskriminierung von Armut zu. Und nur wenn wir es hinbekommen würden, diese Schere allmählich zu schließen, können wir auch eine Schule, in der man ohne Angst verschieden sein kann.